Grüße euch ganz herzlich. Es gibt Menschen, die fallen irgendwie auf und deren Namen sind in jeder Manns oder jeder Frau's Mund. Und es gibt Menschen, die sind eher die Stillen, die Ruhigen, die fallen vordergründig nicht ganz so arg auf. Daniel hat uns eingeführt und über das Thema der Namen. Und da waren einige so germanische Helden, gell, mit, wie auch immer, wie sprechend ihre Namen waren. Ich möchte euch heute Abend einen Mann vorstellen aus der Bibel, der eher zu den Unscheinbaren gehört. Aber der gerade dadurch, weil er so einen stillen, verborgenen Dienst getan hat, ganz viel ausgelöst hat, auch im Reich Gottes. Der Mann, um den es heute Abend geht, oder der zumindest die Weichen gestellt hat, ist eigentlich in Jerusalem, in der Gemeinde Gottes dort, ein Reingeschmeckter. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen hier unter uns, der sagt, was das bedeutet, das kann ich gut nachvollziehen. Winterbach ist zwar jetzt meine Heimat, aber nicht schon immer gewesen. Ich habe mich auch hereinfinden müssen. Und dieser Mann, um den es geht, der kam aus Zypern, hat dort seine Heimat verlassen, ging nach Jerusalem und er ist dort seiner Tätigkeit nachgegangen. Er war ein Levit, das heißt, der hat am Tempel gedient, das war sein Dienst. Das Problem für ihn war, dass er in Jerusalem eine Begegnung hatte. Er hat von Jesus Christus gehört. Er wurde Christ. Und das beißt sich, das könnt ihr euch vorstellen, ein Levit, ein Tempeldiener, wo die Menschen in der Erwartung sind, Jesus kommt. Und plötzlich hat einer die Erkenntnis, nein, Jesus kommt nicht, er ist bereits gekommen und es führt automatisch zum Verlust des Arbeitsplatzes. Er hatte gut vorgesorgt in seiner Heimat, da gab es Äckerle und Grundstücke. Aber da hat er gesagt, Zypern ist viel zu weit weg. Er hat das Zeug auch alles verkauft, weil er wusste, da geht es nicht mehr hin. Jerusalem ist meine Heimat und all das, was er erworben hat. Damit hat er jetzt nicht seinen Lebensunterhalt gesichert, sondern das hat er der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Das kann man tun, man muss es nicht, aber man kann es tun. Und bei dieser Biografie habe ich mich gefragt, man, da sind schon manche Brüche da. Was ist das für ein Mensch? Josef heißt er. Großer, bekannter Name aus dem Alten Testament, passt auch für einen Leviten. Aber Josef war auch ein Mensch mit vielen Höhen und Tiefen. Und jetzt war das Bezeichnen an diesem Josef, das war jetzt kein Mann, der irgendwie bitter oder hart geworden ist, sondern man hat festgestellt, er hat immer andere im Blick. Der sieht immer anderen, hat für andere ein gutes Wort. Obwohl er sich vielleicht auch selber danach sehnt, aber er ist Jesus begegnet und das hat Spuren bei ihm hinterlassen. Und aus diesem Grund hat er jetzt auch einen Spitznamen bekommen. Das war nicht der Fromme, der Lange, der Kurze, der Kleine, der Heilige oder was weiß ich. Sie haben ihm den Namen Barnabas gegeben. Wenn man das übersetzt, in vielen Bibeln steht Sohn des Trostes oder man kann es auch übersetzen Sohn der Ermutigung. Das war einer, der hat immer noch mal einen Tick mehr gesehen. So ein klassischer Mensch, der Potenzial entdeckt. Nicht nur, was steckt in dem anderen, sondern was kann Gott, was kann Jesus noch aus jemandem machen, wenn er sich Jesus ganz zur Verfügung stellt. Das ist auch seine eigene Erfahrung gewesen. Aber wie gesagt, das war eher einer, erstmal noch von den Stillen und Ruhigeren. Für ihn war es immer gut, wenn so ein Zugpferd in seiner Nähe war. Und dieser Barnabas, der sieht nun einen Menschen, der in Jerusalem damals stadtbekannt war und ihr ahnt schon, um wen es geht, der entdeckt plötzlich den Paulus. Und das war einer, gell? Der Name war stadtbekannt, auf jeden Fall in der Gemeinde. Wir stellen uns einfach vor, unter uns wäre jemand, und man merkt, in jedem Mitteilungsblatt von Winterbach, ich denke, das gibt's, da schreibt einer und er schreibt immer negativ über die Gemeinschaft. über die Gottesdienste. Und jetzt ist es heute sicherlich nicht so, wie es damals war. Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Einige sind zu Tode gekommen durch ihn. Er hat sich gefreut an einer Steinigung, nur weil jemand sich zu Jesus bekannt hat. Und so ein Mensch steht plötzlich vor der Tür, klopft an, meldet sich beim Daniel und sagt: Ich weiß, ihr kennt mich ja gut. Ich habe die letzten Jahre kein gutes Haar an euch gelassen, aber ich musste auch mal in die Ferne und da ist mir was ganz Eigenartiges passiert. Ich habe gemerkt, ich bin total daneben. Bin auch jetzt Jesus begegnet, ich möchte zu euch gehören. Was machen wir mit so jemand? Lassen wir den einfach rein? Natürlich, als fromme Menschen sagen wir, klaro, was sollen wir denn auch sonst machen? Selbstverständlich. Aber ich glaube im Inneren, wir wissen, je nachdem, was da vorher war, welche Geschichte man auch miteinander hat, ist manchmal kein so ganz einfacher Weg. Und in so einer Situation, so hat es sich damals in Jerusalem abgespielt, ist eine Geschichte. Ich habe es in manchen Predigten auch immer wieder schon mal erwähnt und ich möchte heute dieses Thema nochmal aufgreifen. Da steht es, Paulus steht vor der Tür und will rein und diese Worte möchte ich euch heute Abend lesen. Apostelgeschichte 9, die Verse 26 bis 30. Und dann kommt dieser Barnabas, Josef heißt er ja eigentlich, aber dieser Sohn der Ermutigung, der kommt ins Spiel und macht etwas ganz Besonderes. Und ich denke, da ist viel drin, was wir für uns und für unseren Alltag auch entdecken können. Werde ich momentan noch verstanden? Ich gucke mal einfach da so in den Block hinein, weil manchmal ist, einige schütteln den Kopf. So, also ich spüre schon, es muss lauter werden. Ich bemühe mich auch. Vielen Dank, wenn wir heute Abend zusammenspielen, weil beim letzten Mal gab es dann anschließend Klagen. Das ist immer schwierig, gell? Wenn er anschließend mir sagt, wir haben dich nicht verstanden, Thomas, dann ist vorbei. Aus diesem Grund ist es besser, auch Gerhard, wenn du mir mal zuwinkst, dann hilft mir das dann ungemein. Da weiß ich, ich muss mir auch wieder Mühe geben, dass nicht nur der Techniker dann nachher schuld ist, sondern lass den Bruder in Ruhe, ich muss lauter reden. Apostelgeschichte 9, da heißt es ab Vers 26, als er aber, und der er, das ist der Paulus, oder? Damals hieß er noch Saulus, das ist sein hebräischer Name. Das war für die Juden auch leichter auszusprechen. Als er dann seine Mission macht, dann nennt man ihn Paulus. Das hat nichts mit seiner Bekehrung zu tun. Der Mann hatte zwei Namen. Die Namen sind auch ganz unterschiedlich, aber der Jude hat ihn bei seinem ersten Namen genannt. Das ist Saulus, das können die besser aussprechen. Und die Griechen, die haben gesagt, Shaul, das ist so ein Zungenbrecher, das kriegen wir nicht raus. Und deshalb haben die gesagt, er hat ja noch einen anderen Namen und dieser andere Name war der Paulus. Und so war er in der griechischsprachigen Welt dann bekannt und so kennen wir ihn dann meistens. Also als er, also Saulus, Paulus nach Jerusalem kam, versuchte er sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt habe. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden. Aber sie stellten ihn nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Das ist der Ort, wo dieser Saulus auch herkommt. Das ist die Situation. Einer der Stadt bekannt ist, der einigen der Gemeinde, auch für deren Tod er verantwortlich ist, der steht da, er sagt, ich gehöre dazu und die Gemeinde sagt ganz einfach, die Masche kennen wir schon. Der Trick ist bekannt. Und aus diesem Grund, sie glaubten ihm nicht. Das ist so ganz einfach. Wann kann einer sagen, ich bin Christ, ich gehöre Jesus? Behaupten kann das jeder. Wie stellen wir das fest? Wollen wir das ganz kritisch prüfen? Wollen wir da ein theologisches Examen ablegen? Wann kann man das einfach sagen? Weil die Gemeinde hat gespürt, das ist jetzt schon eine Frage auf Leben und Tod, und das ist es wirklich, ob einer Christ ist oder nicht, ist eine Frage nach Leben und Tod. Und deshalb ist eines wichtig, dass wir da Gewissheit haben, dass man das fröhlich und einfach bekennen kann. Und die Gemeinde ist in Zweifel. Und die sagen bei der Vorgeschichte, wir gehen mal auf Distanz. Und dann ist einer dabei, der sagt, naja, das ist alles verständlich. Was hat er uns auch angetan? Aber gleichzeitig für ihn ist es auch eine Frage, nämlich für Paulus selber, nach Leben und Tod. Und könnte es nicht doch wahr sein? Und dann macht dieser Barnabas, der Mann im Stillen, der geht einfach hin und sucht das Gespräch und sagt, du, Saulus, jetzt fang mal an zu erzählen. Er macht nichts, als dass er zuhört. Und merkt ihr, es gibt in der Gemeinde Jesu vielleicht die einen, die können laut sprechen. Und die können überall hinaus posaunen und die haben keine Furcht und die gehen überall hin. Aber was ich sehe, was eine Gemeinde auch ganz dringend braucht, die Stillen, die zuhören können, die mal nachfragen, die darauf achten. Und ist ein ganz wichtiger Dienst. Und so macht sich der Barnabas auf und sagt zu Saulus ganz einfach, jetzt erzähl mir mal, wie ist es mit dir und Jesus? Eine ganz einfache Frage. Und die kommen ins Gespräch. Und dann beschließt dieser Barnabas, mei, das müssen bei uns die Ältesten, das muss der Leitungskreis, das müssen die Apostel wissen. Und dann schnürt er seine Schuhe und geht dahin und sagt, ich habe euch mal was zu erzählen. Und dann berichtet er und sagt, ich sage euch mal, was mit dem Saulus passiert ist, was er berichten kann. Und es sind drei ganz einfache Dinge. Und das Fantastische ist hier, in diesem Text merkt man, nachdem die drei Dinge klar sind und die sagen, das stimmt, da legen die alle Furcht nieder und sagen, der gehört zu uns. Die sind miteinander unterwegs und irgendwann merken sie dann, jetzt müssen wir unseren Saulus schützen, weil das, was der früher mit uns gemacht hat, das machen die anderen in Jerusalem jetzt mit ihm, den müssen wir jetzt schützen. Gott hat mit dem noch was vor, Jesus will ihn gebrauchen und aus diesem Grund, den schickt man jetzt mal in seine Heimat zurück, der muss auch noch einiges lernen, sonst poltert er zu schnell los. Eine große Klappe scheint er ja gehabt zu haben, gell? Und eifrig und leidenschaftlich. Und das finde ich ist ja das Schöne, wenn ich in die Bibel schaue, da begegnen mir Personen. Die einen, die sind so eifrig, so impulsiv und es legt sich irgendwie auch nicht so. Die Perspektive, die verändert sich schon, man sieht jetzt mit dem Jesusblick. Das gilt für alle. Aber die Art und Weise, der Paulus, das war eine feurige Gestalt und es ist er geblieben. Der ist nicht in seiner Persönlichkeit umgekrempelt worden, aber in seinem Antrieb, in seiner Motivation ist sein Leben neu geworden. Aber die Persönlichkeit wurde nicht ausgewechselt in allen Bereichen. Aber sein Eifer war nun nicht mehr blind, sondern hat sich engagiert für Jesus. Und es gibt andere Menschen, die haben dieses Feuer vielleicht nicht nach außen, aber innen drin brennt es trotzdem genauso. Was sind die Kriterien? Die Kriterien sind ganz einfach. Es heißt hier, und sie werden genannt in Vers 27, Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen. Jetzt erzählt er drei Dinge, die bei dem Saulus waren. Und ich denke, es sind drei Dinge, auch wenn keiner von uns diese Erfahrung von Saulus in Damaskus gemacht hat, aber die auch für uns relevant sind, sodass man sagen kann, das ist einer, der folgt Jesus nach. Wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass der, also Jesus, mit ihm geredet und wie er, also Paulus, in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hat. Man stellt fest, der Saulus hat Jesus gesehen, Jesus hat mit ihm geredet und dann hat er angefangen, von Jesus zu reden, hat gepredigt. Also drei Dinge. gibt es eine Begegnung mit Jesus. Hat derjenige eine Beziehung zu Jesus? Und hat er ein Bekenntnis zu Jesus? Das sind die Fragen. Der Paulus musste jetzt nicht in allem nachweisen, ich lebe jetzt ganz anders und. Die haben sich um ganz Elementares, ganz Einfaches gekümmert, weil Menschen sind einfach sehr unterschiedlich. Aber was sie dann verbindet, damit man auch diese Erfahrungen machen kann, du hast es vorhin berichtet, der Albrecht hat es erwähnt, ja, Gemeinde ist einfach auch ein bisschen vielschichtig, aber was ist der Punkt, dass man dazugehört? Der erste entscheidende Punkt ist, dass einer Jesus begegnet ist. Kannst du das von dir sagen? Da gab es eine Begegnung. Bei dem Paulus, bei Saulus war es der Ritt auf seinem Esel und der Herr hat ihn runtergeschmissen, da lag der im Dreck. Und dann gab es da einen Dialog und der hat was gehört und der hat geantwortet. Ja, das war bei Saulus so. Das entdecke ich, es ist in der Bibel übrigens ganz selten. Also das scheint nicht das Muster zu sein, dass diese Begegnung genau so stattfinden muss, sondern das Muster ist, hat eine Begegnung mit Jesus stattgefunden und die kann übrigens unterschiedlich aussehen. Aber kann ich das berichten? Und das Interessante ist ja, wenn Paulus jemanden nicht gesucht hat, dann war das Jesus. Der hat nicht den Christus gesucht, sondern der hat die Christen gesucht, um die auszuschalten und einzusperren. Und dann macht er aber eine Erfahrung, dass es passieren kann, dass ein Mensch Jesus gar nicht sucht, aber dass er die Erfahrung macht, Jesus sucht mich. Und aus diesem Grunde muss gar nicht ich auch immer zwingend diese Begegnung herbeiführen, sondern es kann sein, die geht auch von Jesus aus. Und nicht jeder, vor allem da sich unsere Fortbewegungsmittel ja auch geändert haben, muss das in dieser Art und Weise erleben, erfahren. Aber gibt es so einen Moment, wo ich sagen kann, da habe ich was gesehen. Und jetzt mit dem Sehen, ich weiß nicht, wie ihr diskutiert, ich mache es manchmal in der Tat so, wenn ich jetzt mit dem Daniel diskutiere und wir stellen fest, wir haben ganz unterschiedliche Sichtpunkte, dann sage ich zu ihm, das sehe ich anders. Ich meine, zu sehen gibt es da eigentlich gar nicht, gell? Sondern wir reden, wir kommunizieren miteinander, mit den Augen hat es wenig zu tun, aber trotzdem, das ist in unserer Sprache auch drin, dass wenn ich einen anderen Standpunkt habe, dann sage ich, ich habe eine andere Sichtweise. Das heißt, auch wenn hier der Punkt ist, jetzt hat der Paulus den Jesus gesehen, dann gab es bei ihm in der Tat etwas, was er entdecken konnte, aber das muss nicht zwingend das Grundmuster sein. Gab es eine Begegnung mit Jesus? Und ich frage nochmal, kannst du das von dir sagen? Ja, Jesus bin ich begegnet. Nicht, da war keine Erscheinung am Himmel. Aber ich habe in der Bibel gelesen. Ich war in einem Gottesdienst. Ich habe gebetet. Und da habe ich gemerkt, jetzt ist was an. Eventuell kann man es ergänzen, es gibt noch andere Begegnungsmöglichkeiten. Solche Visionen, Eindrücke, die können ja auch täuschen. Manchmal kann man sagen, ist der vielleicht da ein bisschen ausgetrocknet von der Wüstenhitze und dann hat der fast, da hat er eine Halluzination. Ich denke, es gibt im Alten Testament eine ganz interessante Geschichte. Vielleicht habt ihr eher so eine Erfahrung gemacht. Saulus ist nicht der Erste, der diesen Namen in der Bibel hat. Da gibt es im Alten Testament einen anderen Mann, der heißt Saul. Daher stammt auch sein Name. Und dieser König Saul, der hatte seinen Knatsch mit dem David. Und diejenigen, die sich in der Bibel gut auskennen, wissen vielleicht, da gab es so manches und da gab es unter anderem auch eine Situation, da hat der Saul, der König Saul im Alten Testament, den David verfolgt, saß dann in den Fersen. Und dann zieht sich der König in so eine Höhle zurück Und dann sind die da drin und dann rempeln die anderen und dann sagen so, und jetzt machen wir den kalt. Und dann sagt der David, nein, nein, das machen wir nicht. Er kann da seine Notdurft verrichten. Es gibt eben Orte, da muss auch der König zu Fuß hin. Und dann geht er raus. Und dann tritt David auch nach draußen und stellt auch eine Frage in 1. Samuel 26. Und die Frage lautet, hey Saul, warum verfolgst du mich? Fragt der David. Und dann denkt der Saul darüber nach und sagt, das ist ja Wahnsinn, ganz verrückt, was ich mit dir eigentlich mache. Hey, vergibst du mir? Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und eines weiß der Saulus als Gelehrter, als Pharisäer, der kennt sich gut im Alten Testament aus. Und jetzt ist er vor Damaskus, macht eine Erfahrung. Und Jesus fragt ihn, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus, Sohn Davids, stellt diese Frage. Und dann merkt der Saulus plötzlich, da gibt es im Alten Testament eine ganz bekannte Geschichte. Und diese Geschichte wiederholt sich jetzt mit umgekehrten Vorzeichen wieder. Er ist der Saul und Jesus ist der David. Und so, vielleicht gibt es das manchmal auch, nämlich, dass man Jesus so begegnen kann. Man kennt biblische Geschichten. Und plötzlich stellt man fest, jetzt wiederholt sich das in meinem Leben. Und dann merkt man, jetzt, das was Neues. So kann eine Begegnung mit Jesus aussehen. So war es auch bei ihm. Der zweite Aspekt ist ganz einfach. Die reden miteinander, war das eine einmalige Sache? Oder wie geht es weiter? Und dann kann Saulus ganz einfach berichten. Ja, zwischen mir und Jesus, da hat sich jetzt was abgespielt. Und zwar, wie findet der Saulus eigentlich seinen Weg? Und viele gehen davon aus, das war doch so, Jesus hat mit ihm gesprochen, da war alles klar. Und das Jesuswort, was Paulus oder Saulus vor Damaskus gehört hat, ist, jetzt geh ich mal in die Stadt und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Jesus selber hat keinen Pieps zu dem Saul gesagt, er hat ihn nur herausgefordert und sich vorgestellt, dass das klar ist, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber wenn du jetzt wissen willst, wie dein Leben weitergeht, dann geh mal in die Stadt, da triffst du andere Gläubige und die werden dir weiterhelfen, denen gebe ich die Information, die gebe ich dir nicht direkt. Wie sieht die Beziehung mit Jesus aus? Ich habe manchmal den Eindruck, viele haben das auch so, das ist nur zwischen mir und Jesus und ich lasse mir auch nur was von Jesus sagen und Jesus muss mir alles sagen. Das heißt, so kann man weitermachen, aber so wirst du nur die Hälfte wahrscheinlich erfahren. Weil es liegt ein Grundmuster darin, dieses Erlebnis, was Saulus hat, ist auf der einen Seite einmalig, aber da liegt auch ein Muster drin, nämlich, dass Jesus auch andere Menschen gebraucht für meine Beziehung zu Jesus. Und dann legt Jesus einem anderen was aufs Herz, der heißt Hananias, ist wieder so ein kleiner, unscheinbarer Mann, der viel inneren Widerstand überwinden muss und dann hingeht und sagt, du im Auftrag Gottes, ich habe was für dich. Ich finde, das ist auch schön, das macht es entspannend in der Jesus-Nachfolge. Ich muss mir nicht für allem das Hirn verrenken, sondern es gibt andere Nachfolger. Und die helfen mir. Und wenn dann ein Hananias kommt und sagt, hey, Thomas, Jungschar, wir brauchen jemand. Was mache ich dann? Ja, da denke ich mal drüber nach oder das passt mir nicht oder wie auch immer. Ich habe festgestellt, der Paulus hat eines begriffen, wenn im Auftrag Gottes jemand kommt und zu mir sagt, du, das ist jetzt dran, dann hat er das gemacht, das ist Berufung. Vielleicht fehlt es heutzutage manchmal an Mitarbeitern, weil wir das verlernt haben. Man darf das nicht leichtfertig tun. Wenn wir unterwegs sind, müssen wir immer sagen, unfehlbar ist das hier. Meine Erkenntnis, meine Einsicht ist es garantiert nicht. Aber deshalb haben wir ja was hier geschrieben, woran, über das man miteinander nachdenken kann. Aber eines scheint mir wichtig zu sein, dass wir auch dieses Grundprinzip aufnehmen. So geht dann auch ganz gut die Beziehungspflege mit Jesus, dass wir andere mit einbinden, die dann auch mal sagen, du, das ist jetzt dran. Wir haben dann miteinander, von Jesus anerkennen. Also sprich, nicht nur ich bin derjenige, der sich von Jesus was sagen lässt, sondern deshalb stellt Jesus seinen Nachfolger, wenn man wirklich einer ist, in die Gemeinde. Er spricht nämlich auch zu anderen und dann gleicht man das ab. Und wenn das übereinstimmt, dann hat man die Gewissheit. Und bleibe ich nur bei mir und treffe meine Entscheidungen alle selber. Naja, ich habe permanent den inneren Zweifel, könnte ich mich nicht auch getäuscht haben? Sind andere dabei? Sieht es besser aus? Ist das immer mit Sicherheit, dass er stoppt, wir reden von Glauben. Das ist Vertrauen. Das heißt nicht, dass wir nichts wissen, aber wir machen Schritte. Und erst, wo wir uns bewegen, stellt sich die Klarheit ein. Ist das so ein Lebensprinzip, was wir haben? Die Jesus-Nachfolger haben das. Einfach Schritte gehen, Dinge probieren und dann auf dem Weg wird die Bestätigung. Aber auf dem Weg kommt die Bestätigung, nicht vorher. Und andere haben mit hineingewirkt. War der zweite Punkt. Und das letzte ist ganz einfach. Saulus fängt an, von Jesus zu erzählen, er hat ein Bekenntnis. Jesus selber hat ja gesagt, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Und wenn ich Jesus begegnet bin, mit ihm in einem Gespräch bin, dann habe ich doch was auf dem Herzen und kann das weitergeben. Und ein Barnabas redet anders von Jesus wie ein Paulus. Das hat was zu tun mit ihrer Persönlichkeit. Deshalb irgendwann, wo die miteinander waren, gell, da hat es auch mal geknallt zwischen den beiden. Apostelgeschichte 15, da rabbelt es im Karton. Und trotzdem stellt man fest, in den Briefen, der Paulus spricht immer positiv über den Barnabas, obwohl die auch mal einen Punkt haben, wo die miteinander nicht mehr konnten. Wisst ihr, was da passiert ist? Zwischen Paulus und Barnabas gab es auch mal einen Bruch. Dann haben die gesagt, so können wir nicht miteinander dienen. Aber den Glauben haben die sich gegenseitig nicht abgesprochen. Sondern die Mitarbeiter, die Barnabas dann ausgebildet hat und die Paulus abgelehnt hat, die nimmt er später wieder auf und damit merkt man, wie er den Dienst eines anderen auch wertschätzt. Und das kann man auch tun, wenn man manchmal sagt, es gibt vielleicht einen Punkt, da können wir nicht zusammenarbeiten, aber wir schätzen uns trotzdem. Du machst auf die Art, ich mach's auf die und mit dem Ergebnis, das führen wir zusammen. Das haben die damals so miteinander gemacht. Deshalb die Art und Weise, wie jemand von Jesus redet, ist extrem unterschiedlich. Aber wer Jesus begegnet ist, der hat was zu sagen. Hast du die Überzeugung auch? Nicht jeder muss in der gleichen Art und Weise von Jesus reden. Aber jeder hat was zu sagen. Und das hat Paulus gemacht in Damaskus. Dann musste er von der Bildfläche verschwinden. Jetzt geht es ihm, macht er die Erfahrung, die er früher anderen zugeführt hat. In Jerusalem das gleiche Muster. Das kann einfach passieren, aber die haben gemerkt, zurückhalten können wir es nicht. Also, wer ist Christ, wer gehört dazu? Wer Jesus gesehen hat? Wer mit Jesus in einem Gespräch ist, sich was sagen lässt und dann auch von Jesus reden kann? Das Bekenntnis steht am Schluss. Bekennen kann man sich, wenn man eine Beziehung zu Jesus hat. Und eine Beziehung kann man zu jemandem haben, wenn man jemandem einfach begegnet ist. Die Bibel ist ein Ort der Begegnung, der Gottesdienst ist ein Ort der Begegnung, aber auch die Gemeinschaft untereinander. Aber wenn die Punkte stimmen, wenn das einer berichten kann, dann ist es einer, der zu Jesus gehört. Und ich habe für mich dann beschlossen, und wenn ich noch andere Kriterien habe, dann muss ich nicht bei dem anderen ein Fragezeichen machen, sondern muss ich mich fragen, sag mal, bin ich noch ganz richtig? Weil das ist das, was damals akzeptiert und festgelegt wurde. Aber deshalb kann man Menschen das auch fragen. Bist du Christ? Ja. Und dann fragt man ihn, hey, wie bist du Jesus begegnet? Wie lebst du mit ihm? Und man merkt ja, was erzählt er denn so? Und wenn es an den Punkten irgendwo hapert, dann darf man skeptisch sein. Aber wenn man nur feststellt, der macht es ein bisschen anders wie ich, dann ist das kein Grund zum Zweifel. Sondern dann kann man sich innerlich freuen und sagen, wunderbar, wir Menschen sind so verschieden, da kommt jetzt einer, der kann es mit all denen, mit denen ich es nicht kann. Gell? Und dann ist das ein Riesengeschenk und man ist dann innerlich total entlastet und entspannt. So. Das war der Aspekt. Mit Barnabas fängt es an. Ich werde jetzt still, einige gucken auf die Uhr, ich denke von daher, jetzt ist es Zeit. Aber ich denke, es war ein wichtiges Thema. Und ich hoffe, dass zukünftig ihr Menschen begegnet, wo ihr das ganz praktisch miteinander auch anwenden könnt. Und denkt dran, manchmal braucht es einen Paulus. Aber damit einer wie ein Paulus wirken kann, braucht es vielleicht im Vorfeld mal einen Barnabas. So einen Sohn des Trostes, einen, der ermutigt, der mehr sieht und merkt, der muss noch geschliffen werden. Aber das wird, weil er Jesus begegnet ist. Jesus wird den zurechtschleifen und dann ebnet er ihm den Weg. Und dann muss man irgendwann Menschen, mit denen man unterwegs war, die einfach fröhlich ziehen lassen, weil jetzt was Neues kommt. Und die Verbindung bleibt trotzdem. Ich bete. Lieber großer Herr, wir wollen dir danken. Wir merken so vieles, was auch uns bewegt. Wie sollen wir es machen? Du weißt ja, was unsere Fragen sind und wir finden in deinem Wort auch die Antworten. Und da merken wir, du hast für jeden Menschen einen Platz. Und du gebrauchst sie und jeder darf sich da auch in seiner Art einfinden, aber dann halt von dir her erfüllt. Und da möchte ich bitten, dass wir das miteinander einfach auch entdecken. Dass uns klar wird, was hast du mit uns vor? Und da sind wir auch dankbar, dass das nicht nur Überlegungen sind, die wir alleine anstellen müssen, sondern du hast uns in eine Gemeinde gestellt. Und wir haben Geschwister, die uns helfen, dass wir das entdecken und dann miteinander einfach auch entfalten können, was hast du vor? Und wir wollen dich bitten, dass du uns aber auch schenkst, dass wir in der Begegnung mit vielen Menschen und dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Und da sind wir froh, dass wir merken, vor allem du bist jemand, du gehst Menschen nach. Menschen müssen dich nicht suchen, sondern zuerst suchst du. Und wenn es diese Momente gibt, Herr, hilf uns, dass wir auch Menschen entdecken, denen bist du schon begegnet, aber die wissen nicht richtig, wie es weitergeht. Dass wir ihnen helfen können, dass sie in der Beziehung mit dir wachsen und dann einfach auch fröhlich ein Bekenntnis ablegen können, dass sie jetzt dir gehören. Deshalb bitten wir dich, Herr, halt uns jetzt so nah bei dir, dass wir sehen, was du siehst, deinen Blick, den brauchen wir. Schenk ihn uns für die nächste Woche und darüber hinaus. Danke. Amen.